Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsdidaktik, der Podcast zum Lernen und Lehren von morgen. Hier treffen wir Vorreiter und engagierte Experten, die sich auf den Weg gemacht haben, Bildung neu zu denken. Und das nicht nur digital. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge für unseren Podcast Zukunftsdidaktik. Ich habe heute den Ulrich Zien bei mir aus einer Schule im Norden von Deutschland. Das finde ich ganz wundervoll, dass das jetzt mal geklappt hat, nachdem wir hier in Bayern und Baden-Württemberg schon sehr viele Gespräche hatten. Und ja, Herr Zien ist auch Lehrer natürlich an einer Schule und wird sich vielleicht am besten kurz selber vorstellen, dann kriegen wir noch einen Eindruck, wo genau er sitzt und was er da so macht. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich bin seit über 20 Jahren jetzt schon Lehrer und in den letzten 15 Jahren bin ich an der kooperativen Gesamtschule in Pattensen tätig. Zuerst dort in der Funktion eines Fachbereichsleiters und seit 8 bis 9 Jahren bin ich jetzt didaktischer Leiter und wirke da innerhalb des Schulleitungsteams auch an Schulentwicklungsprozessen mit. Und wir versuchen unsere Schule so ein bisschen neu aufzustellen. Und das ist sehr spannend, aber auch hin und wieder sehr mühsam.
Ja, ich glaube, wie alles, was man verändern möchte, hat die Schule KGS, für was steht KGS eigentlich? Darf ich das nochmal wissen?
Ja, KGS heißt Kooperative Gesamtschule und ist vom Prinzip meint es erstmal nicht viel mehr, als dass die drei klassischen Schulwelten unter einem Dach vereint sind und die Schülerinnen und Schüler dort unter einem Dach lernen dürfen. Aber klassischerweise auch erstmal getrennt nach Schulzweigzuweisung.
So wie es das Schulsystem ja vorsieht. Hat die kooperative Gesamtschule, jetzt kann ich es aussprechen, Pattensen, ein bestimmtes Lehr-Lern-Konzept? Was macht dieses Konzept der Schule aus? Gibt es da vielleicht so Merkmale, die man erwähnen kann?
Also klassischerweise sind wir gestartet als kooperative Gesamtschule 1995 mit dem damals gängigen Konzept. Kooperative Gesamtschulen gibt es in Niedersachsen schon seit den 70er Jahren neben den integrierten Gesamtschulen. Und das bedeutete, wie ich eben schon sagte, eigentlich nur, dass die drei Schulzweige unter einem Haus in verschiedenen schulzweigbezogenen Klassen unterrichtet werden. Und dann idealerweise hat man dann versucht, integrative Kurse einzurichten, damit sich die Schüler nicht nur in der Schülerinnen und Schüler nicht nur in den Pausen begegnen, sondern auch in einzelnen Fächern zusammen Unterricht haben. Und wir haben das dann seit einigen Jahren für uns etwas anders organisiert. Da half uns der veränderte KGS-Erlass, der nämlich die Möglichkeit offen gelassen hat, sogenannte integrierte Eingangsstufen einzuführen. Das heißt, tatsächlich in den Jahrgängen 5, 6 und wenn man will auch 7 nicht schulzweigbezogen die Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, sondern jahrgangsbezogen, also schulzweigübergreifend. Das heißt, wir haben jetzt seit letztem Schuljahr das erste Mal Klassen gebildet, die ab Klasse 5 alle drei Schulzweigzuweisungen in einer Klasse beinhalten. Das heißt, in einer Klasse gehen tatsächlich Hauptschülerinnen, Realschülerinnen und Gymnasialschülerinnen. Und das kommt in Niedersachsen ja auf Elternwunsch nach Klasse 4 zustande. Und die Eltern entscheiden dann, in welchem Schulzweig ihr Kind angemeldet wird. Das ist so ein Merkmal unserer KGS. Es gibt in Niedersachsen, ich glaube, es sind 37 KGS, die es gibt. Und ich glaube, so 20% haben sich jetzt, glaube ich, für dieses System entschieden, in den unteren Jahrgängen so eine Eingangsstufe einzuführen.
Das ist ganz spannend. Das kennen wir hier in Bayern gar nicht. Aber ich weiß aus meiner Zeit in Niedersachsen, dass es damals noch, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, so ein gemeinsames Lernen bis Klasse 7 gab mit irgendwie A-, B- und C-Kursen oder sowas. Ist das irgendwie...
Genau, das gab es ja in Niedersachsen auch mal. Das nannte sich dann früher Orientierungsstufe.
Ah ja, genau.
Das war ja ein Modell der SPD, was in den 70er Jahren in Niedersachsen mal eingeführt wurde. Und dann bis zum Jahre, ich glaube 2004, auch Bestand hatte. Und dann ist das unter, ich glaube, dem damaligen Ministerpräsidenten Wulff abgeschafft worden. Und leider aus meiner Sicht hat man dann keine 6-jährige Grundschulzeit angeschlossen, sondern hat dann gesagt, nach Klasse 4 gehen die dann direkt auf die weiterführenden Schulen, die Schüler. Ja. Das heißt, die Eltern mussten dann sehr früh auch entweder Entscheidungen treffen, auf welche Schulform sie dann gehen, oder eben das, damals gab es noch sogenannte Schulzuweisungsgutachten, entsprechend dem Gutachten dann eben ihre Kinder dort anmelden.
Ja, das klassische Dilemma, was alle haben, die nicht in Berlin zum Beispiel wohnen, wo es 6 Jahre Grundschule gibt.
Genau.
Wo man dann sich recht früh irgendwie entscheiden muss. Und ich finde das Konzept ganz interessant. Vielleicht muss ich mich tatsächlich da nochmal näher belesen, weil es gibt ja viele, viele Studien, glaube ich, inzwischen auch, die so dieses gemeinsame Lernen herausheben als besonders wertvoll und bereichernd und so weiter. Aber ich glaube, da kann man sehr viel diskutieren über unser System hier in Deutschland, das normalerweise ab der 4. eben eine Trennung vorsieht. Ich finde es aber ganz spannend, dass wir tatsächlich heute mit diesem Interview, mit dem Gespräch mit Ihnen ein bisschen mehr reingehen in dieses Thema, wie kann Schule, wie kann Unterricht, wie kann Zusammenlernen vielleicht anders gestaltet werden. In den letzten Folgen haben wir uns sehr viel mit Digitalisierung und so beschäftigt. Das ist natürlich auch eine Komponente, wie man anders unterrichten kann. Aber das nochmal jetzt in neuen Formaten zum Beispiel zu sehen, das finde ich ganz besonders spannend. Und da komme ich auch gleich schon auf das Stichwort, was damit reinspielt, nämlich dass die KGS Pattinson ja dieses Siegel der Schule im Aufbruch hat. Und für alle, die es noch nicht wissen, würde ich Sie gerne mal bitten, so ein bisschen zu erklären, wo kommt das her, wie ist das damals zustande gekommen und was bedeutet das eigentlich für die Schule, dieses Siegel zu haben?
Ja, also letztlich für uns, oder wir sind damit in Kontakt gekommen über unsere damalige stellvertretende Schulleiterin, unsere heutige Schulleiterin, ich glaube, während der Sommerferien das Buch von Margret Rasfeld, Schulen im Aufbruch, gelesen hat. Es war, glaube ich, während eines Saunaganges und dann ganz entzückt aus den Sommerferien kam. Und wir waren vorher schon in intensiven Diskussionen über Veränderungen im Schulentwicklungsprozess, Veränderungen der Schulstruktur. Und sie brachte dann diese Ideen, die Margret in ihrem Buch dort dargelegt hat, mit in die Diskussion. Und wir haben dann das Buch auch alle gelesen und waren erstmal auch ganz angetan von dem Beispiel der Evangelischen Schule Berlin Zentrum und haben uns dann im Anschluss bemüht, auch relativ direkt mit Margret Kontakt aufzunehmen. Margret Rasfeld ist ja eine sehr, ich sag mal, idealisierte Person, die auch für das total brennt, was sie dort niederlegt und was sie auch in ihrer Schule selbst so aufgebaut hat. Und das war so unser Weg dorthin. Wir haben dann in einem Seminar damals in Aachen teilgenommen und zu dritt damals aus dem Schulleitungsteam und haben uns mit den Ideen beschäftigt, die sie da so schwerpunktmäßig darlegt. Und das, sie geht da ja erstmal aus von einer sogenannten Kultur der Potenzialentfaltung. Sie geht vom Menschen aus, also vom Kind aus, und fährt da einen sehr ganzheitlichen Ansatz und widerspricht so ein bisschen dem klassischen Schulsystem, das ja immer letztlich darauf verpflichtet ist, Defizite festzustellen bei den jungen Menschen.
Richtig. Ja, richtig.
Und der Ansatz ist erstmal ja ein ganz anderer, nämlich zu gucken, wo haben abseits der klassischen Unterrichtsfächer vielleicht die Kinder auch Stärken. Und das hat uns sehr beeindruckt erstmal als Herangehensweise. Und daneben gab es ja noch weitere Säulen ihres Ideengerüsts, unter anderem, dass sie gesagt hat, Schule in der klassischen Struktur im 45-Minuten-Modell kann eigentlich keine Kompetenzen für die Zukunft vermitteln, die wir im 21. Jahrhundert dringend benötigen. Das heißt, es kann, also Schule in der klassischen Denkweise kann die Schüler eigentlich nur sehr ungenügend auf die ungewisse Welt der Zukunft vorbereiten. Mhm. Und das, auch das hat uns sehr beeindruckt, weil sie das natürlich gleich auch mit konkreten Konzepten gefüttert hat, wie man die herkömmlichen Strukturen ersetzen könnte durch neue. Und da sind so ein paar Punkte zu nennen. Das ist einmal das Projekt Herausforderung, was an der ESBZ in Berlin ja auch dann über Jahre etabliert wurde. Oder das Fach Verantwortung, was man dort eingeführt hat, um nur mal zwei Punkte zu nennen. Und wir haben eben versucht, uns Berlin zu orientieren und gewisse Dinge, die wir für realistisch für das Pattenser Umfeld erachten, oder erachtet haben, versucht für uns umzusetzen. Und der Nachteil bei uns war dann, wir sind ein sehr konservatives Umfeld, so möchte ich das schon mal nennen. Ein ländliches Einzugsgebiet, und es war am Anfang, gab es große Schwierigkeiten, auch nur einzelne dieser Ideen in der Breite zu streuen. Also ich meine da nicht nur Eltern, ich meine da durchaus auch Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, es war ein längerer Prozess, die ganze Schulgemeinschaft dort auf diesen Prozess mitzunehmen und sie auch für diese neuen Ideen ein Stück weit auch zu begeistern. Ja.
Trotz, dass die meisten das Buch gelesen hatten, war dann wahrscheinlich eher so eine Skepsis noch da, so ist das jetzt nicht irgendwie zu verrückt oder anders? Oder wie hat sich das angefühlt, so dieses Hadern damit?
Ja, es fing natürlich damit an, wir haben uns schon verstanden, also wir sind schon eine kollegiale Schulleitung, die sich erst mit diesen Ideen auseinandergesetzt hat. Wir waren damals, glaube ich, 6 Mitglieder. Und in Einzelheiten haben wir schon unterschiedlich gedacht, aber vom Grundprinzip war für uns klar, dass wir uns in diesen Veränderungsprozess begeben müssen. Und für das Kollegium war das aber erstmal gar nicht so klar. Und dem Kollegium gegenüber musste man auch erstmal die Punkte aufzeigen, die neuralgischen Punkte aus unserer Sicht. Ich sag mal, Margret auf ihren Veranstaltungen spricht immer sowas zum Beispiel von einer Arbeitsblattkultur. Also so ein klassisches Lernen, ist man mit einem Arbeitsblatt fertig, kommt das nächste, und die Kinder, die damit gut umgehen können, werden natürlich bevorteilt. Diejenigen, die dort Schwierigkeiten mit haben, die behalten die in der Regel auch und kommen an der Stelle überhaupt nicht weiter. Das heißt, den Kollegen das erstmal deutlich zu machen, dass auch diese Vorgehensweise vielleicht nicht die erstrebenswerte Vorgehensweise ist, um sie für die Zukunft vorzubereiten. Das war erstmal ein Stück des Weges. Und dann diese vorbildhaften Strukturen aus der ESBZ, ihnen deutlich zu machen, verständlich zu machen, warum man das überhaupt macht. Das war dann der nächste Schritt. Und wir haben dann auch Margret Rasfeld, ich glaube, schon nach einem halben Jahr das erste Mal eingeladen zu uns an die Schule, und sie hat in einem sehr leidenschaftlichen Vortrag diese Dinge vorgestellt, aber auch dieser Vortrag ist nicht bei allen Kollegen natürlich sofort gut angekommen. Es herrschte viel Skepsis, spannend, ob denn das überhaupt so funktionieren könnte, und weil dieses System natürlich sehr unkonventionell erstmal nach dieser klassischen Denkweise aufgebaut ist und viele Säulen beinhaltet, die, wenn man klassisch schulisch...
Hallo? Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Hilfe! Jetzt sind Sie mir weggerutscht. Jetzt?
Ich kann Sie verstehen.
Jetzt wieder. Alles wieder. Ja. Gut, nochmal den Satz wiederholen. Also, dass da viele, viele Dinge drin sind, die erstmal sich so ein bisschen beißen mit den klassischen Strukturen, die man bisher hatte. Ne? Das war, glaube ich, gerade.
Genau. Und das für viele Kollegen eine Schwierigkeit dargestellt hat. Überhaupt hat man an der Stelle auch nochmal gemerkt, dass Lehrerinnen und Lehrer entweder, wenn sie schon länger in dem System sind, häufig, nicht immer, aber häufig sich schwer tun mit Veränderungsprozessen. Und zum Zweiten, wenn sie neu in dem System sind, eine gewisse Ausbildung durchlaufen haben, die sie auch nicht unbedingt auf Flexibilität und neue Ideen vorbereitet. Also das ist da an der Stelle wirklich nochmal deutlich geworden.
Ja. Das ist ja wirklich auch spannend, ne? Also man kommt ja aus der Ausbildung und wird nicht als Revoluzer quasi ausgebildet, ne? Sondern eher systemkonform, würde ich jetzt mal behaupten. Und da kann man sich dann vielleicht vorstellen, dass gar nicht das, was immer angenommen wird, nämlich dass die jungen Lehrkräfte alle so dermaßen viel verändern wollen, gar nicht unbedingt das der Fall ist.
So ist es. Genauso haben wir es auch wahrgenommen, ja.
Und wie haben Sie das dann geschafft, aus diesem Konzept von Margret quasi, was vielleicht ein bisschen krass verrückt und in seiner Ausprägung mit den verschiedenen Momenten und Projektformen doch vielleicht ein bisschen exotisch ist, wie haben Sie dann geschafft, da so die Elemente rauszupicken, die einfach für die Schule passen? Oder gab es da Teamworkshops? Wie kann man sich das vorstellen? Wie wurde das gemacht?
Ja, wir haben das, wie gesagt, einerseits über so eine Vortragsreihe gemacht. Also wir hatten neben Margret Rasfeld Olaf Axel Buro noch an der Schule, der auch zahlreiche Bücher dazu veröffentlicht hat. Aber das hat es natürlich letztlich nicht den Ausschlag gegeben. Den Ausschlag hat eher gegeben, dass wir Teile des Kollegiums die Möglichkeit gegeben haben, zu hospitieren an diesen Schulen. Das heißt, wir haben sie wirklich rumgeschickt. Es waren einige Kollegen an der ESBZ. Wir waren mit vielen Kollegen an der IGS in Celle, die sich auch als Schule im Aufbruch versteht, und an etlichen anderen Schulen. Und die Kollegen hatten wirklich Gelegenheit, sich ausplanen zu lassen, rumzufahren und sich andere Schulen anzugucken und sich das System in der Praxis anzugucken. Und mit den Rückmeldungen, mit denen sie dann zurückkamen, haben wir gesagt, oder haben wir dann in schulinternen Fortbildungsveranstaltungen diskutiert erstmal, welche dieser Konzepte für uns vielleicht zu adaptieren wären und welche vielleicht eher nicht in Frage kommen oder wie man sie anpassen müsste für uns. Und das waren sehr, sehr intensive, teilweise auch kontroverse Diskussionen.
Ja.
Und wir hatten auch Kollegen, die durchaus gesagt haben, an diesen Veränderungsprozessen könnten sie in der Form nicht mitwirken. Das haben wir auch
gehabt. Ja, gut, das gibt es überall in jeglichen Organisationen auch, ne, dass Veränderungen halt manchmal auch Abschied bedeutet in der Hinsicht.
Wobei ich sagen muss, das finde ich dann auch konsequent. Also wenn die Kollegen dann wirklich für sich sagen, das ist nicht das, wie ich mir das vorstelle, mein weiteres Berufswirken, und dann aber auch für sich den Schnitt oder den Cut ziehen und sagen, dann versuche ich das vielleicht an einer anderen Schule mein Heil oder mein Glück zu suchen. Und jetzt muss man sagen, nach diesen 4-5 Jahren, in denen wir in diesem Prozess sind, kann man schon sagen, dass der Teil der Kollegen, die jetzt bei uns sind, sich entweder mehr oder minder damit arrangiert hat oder wirklich für die Sache brennt. Das muss man schon sagen.
Ja, das zieht wahrscheinlich dann langfristig auch die an, die wirklich was verändern wollen und die gehört haben, ach da, die KGS Pattinson, die macht da ja so tolle Sachen und macht anders Schule, als ich es kennengelernt habe, da will ich jetzt irgendwie hin als Referendar oder was auch immer.
Genau, diese Zuläufe hatten wir durchaus auch. Und wir hatten auch, wir haben zahlreiche Kollegen aus den eigenen Ausbildungsabschnitten, also die ihr Referendariat bei uns absolviert haben, die gesagt haben, Mensch, das ist toll, wenn es irgendwie geht, würde ich gern bei euch bleiben. Und das hat sich, also dieses System hat sich wirklich als sehr erfolgreich erwiesen, weil erstmal hatten wir Gelegenheit, die jungen Kolleginnen schon in ihren Ausbildungsphasen kennenzulernen und zu gucken, passt das? Und auch von der anderen Seite her genauso. Sie haben unsere Schule schon kennenlernen können, diese Strukturen kennenlernen können. Und dementsprechend sind sie dann bei uns geblieben oder haben es zumindest versucht.
Ja, das klingt so wie normalerweise das Ausbildungskonzept in Unternehmen ja auch, ne? Dass man da eine Ausbildung macht und dann bleibt oder nicht. Eigentlich total vernünftig. Und schön auch in der Hinsicht, was ich jetzt nochmal interessant fände, nochmal so ein bisschen da reinzugehen. Also das war jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, so ein Prozess von 4-5 Jahren und die Schule ist ne, immer noch nicht fertig. Das darf man ja heute oder kann man ja heute auch nicht sagen, weil Schulentwicklung ja eigentlich immer weitergeht. Wie ist es dann weitergegangen, beziehungsweise wann kam der Moment, dass man gesagt hat, aus all den Ideen, die man gesammelt hat, die Erfahrungen, die man in anderen Schulen gemacht hat oder die Hospitationen, das ist jetzt das, was wir für uns machen wollen oder der Weg, wo wir uns jetzt die nächsten Jahre hinbegeben wollen. Wie sah das aus?
Also es war eigentlich so, dass wir sehr behutsam und allmählich versucht haben, einzelne dieser Säulen für uns zu übernehmen und anzupassen. Wir haben dann das dem immer so das Etikett eines Pilotprojektes gegeben und haben dann einzelne dieser Säulen eingeführt. Ich kann das mal in einem Beispiel deutlich machen. Eins der grundlegenden Konzepte dieser neuen Herangehensweise an der ESBZ ist ja das Lernen im Lernbüro gewesen. Das war auch ein Punkt, der von Seiten unserer Lehrerschaft am kritischsten gesehen wurde, muss man sagen. Weil Margaret gebraucht da sehr schön immer so den Begriff des Lernbegleiters. Und da haben viele Lehrer gesagt, ey, Moment, jetzt bin ich nur noch Lernbegleiter und wo ist denn meine Lehrerrolle da? Ich bin doch der Wissensvermittler, der letztlich das Heft des Handelns in der Hand trägt und jetzt soll ich nur noch dabei sein, wenn sie lernen. Also das hat ja viel mit dem auch zu tun, wie man sich in seiner Persönlichkeit als Lehrer versteht. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir können da jetzt auf keinen Fall einen Umbruch in der ganzen Schule auf einmal machen. Sondern wir machen das jetzt mal mit einem Jahrgang, der das mal ausprobiert in einem Fach. Das widerspricht zwar so ein bisschen dem Konzept, so wie es an der ESBZ umgesetzt wurde, aber es war ganz interessant, weil wir haben dann Fachteams gebildet, die sich praktisch diese Lernbüro-Pfade oder diese Arbeitspakete für die Lernbüros, die sich im Team erarbeitet haben, für einen Jahrgang. Und dann haben wir das auch nicht durchziehend durch alle Fächer gemacht, sondern wir haben es einfach erstmal in Mathe gemacht, weil das war am einfachsten. Und die Kollegen haben gesagt, da lässt sich das vielleicht am besten umsetzen. Und dann haben die ersten Kollegen, ich glaube, das war dann sogar noch im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2016/17, dann haben die ihre Erfahrungen damit gemacht. Und wir haben immer wieder Anlässe geschaffen, damit sie diese Erfahrungen auch der Schulöffentlichkeit vorstellen können. Durchaus auch kritisch, nicht nur positiv, also Vorzüge und Nachteile. Und wir haben dann auch immer gleich die Frage gestellt, lässt sich das auf andere Fächer übertragen und was müsste man vielleicht verändern, damit es für uns erfolgreich sein kann. Und so sind wir Stück für Stück daran gegangen, einzelne andere Dinge auch zu implementieren, ob das das Projekt Herausforderung ist, was wir dann von längerer Hand geplant haben. Oder auch solche Dinge wie ganz einfach eine Jahrgangsversammlung, die wir hatten wir an der IGS-Zelle gesehen, wo die ganze Schule zusammenkommt in der letzten Stunde am Freitag und praktisch so einen Wochenabschluss zusammen begeht. Und es waren so alles einzelne Elemente, die wir dann immer mal in einzelnen Jahrgängen, in einzelnen Fächern, manchmal auch nur in einzelnen Klassen, die engagierten Kolleginnen und Kollegen haben ausprobieren lassen. Und wie gesagt, wir haben das dann immer wieder zurückgespiegelt in das Gesamtkollegium. Und so sind peu à peu dann Strukturen geschaffen worden, die wir dann auch letztlich jetzt in unserem ersten Jahrgang der Eingangsstufe wirklich verankert haben, institutionell verankert haben. Und das war für uns als Schule rückblickend, muss man sagen, auch der richtige Weg. Denn alles andere, da hätten wir zu viel Widerstand mit erzeugt.
Ja, das klingt sehr vernünftig und sehr spannend, weil man dann ja, also auch durch die kleinen Pilotprojekte und dieses ständige Gucken, sind wir da mit okay oder fühlt sich das gut an? Gibt es dann noch Schwierigkeiten? Wie muss man das anpassen? Ja, immer so ein Blick auf Adaption und Veränderung hält und nicht jetzt sagt, wir machen das jetzt so mit der Keule, sondern immer guckt, in dem Moment passt dieses Konzept für uns, für unsere Schule, oder müssen wir es irgendwie anpassen? Und wie ist das mit diesem Mathe-Lernbüros weitergegangen? Also wie war denn da die Erfahrung oder wie ist das weitergegangen damit?
Also es ist tatsächlich so, dass wir das dann auf andere Jahrgänge ausgeweitet haben. Und bis dahin, dass wir gesagt haben, jetzt in der Eingangsstufe, in der Planung der Eingangsstufe, haben wir gesagt, wir haben das dann bei uns nicht Lernbüro genannt, weil der Begriff auch schon so ein wenig verbrannt war bei uns, sondern wir nennen das, wir arbeiten mit Lernfaden oder Arbeitspaketen, so nennen wir das.
Ja. Ja.
Und im Unterschied zum Konzept der ESBZ können die Schüler sich jetzt nicht das Fach auswählen, sondern wir sind bei unserer klassischen Fachstruktur erstmal geblieben, was das angeht. Aber sie arbeiten sehr eigenverantwortlich, selbstständig und im eigenen Tempo.
Mhm.
Und das ist ja auch das, was in dem Lernbüro-Konzept eine große Rolle spielt.
Mhm.
Und wozu das auch noch geführt hat, war, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Lernpakete im Team vorbereiten. Und das hat es vorher so höchstens mal im Einzelfall gegeben bei Kollegen, die sich gut verstehen. So haben wir das jetzt strukturell verankert, dass zum Beispiel immer zwei Kollegen eine Unterrichtseinheit im Lernpaket vorbereiten. Das wird dann auch evaluiert und geguckt, am Ende hat sich das bewährt, was müssen wir ändern, was müssen wir anpassen.
Mhm.
Also vom Grundsatz her hat das auch, was die Lehrerzusammenarbeit angeht, durchaus einen Gewinn gebracht.
Das klingt total schön irgendwie in der Hinsicht, ne? Weil das ja oft so das Problem ist, dass jeder für sich seinen Unterricht vorbereitet und vielleicht noch Fachkollegien sich irgendwie ab und zu mal austauschen, aber selten die Unterrichtsvorbereitung des Nachbarn oder des Kollegen mit genutzt wird. Ich muss noch mal nachfragen, wie das mit diesen Lernpaketen jetzt aussieht. Also wie kann man sich das vorstellen? Ist dann denn der thematische Stoff, was weiß ich, Mathematik, siebte Klasse, in Lernpakete, wird das dann in Lernpakete aufgeteilt, die Schüler unterschiedlichen Tempo bearbeiten können? Oder wie kann man sich das jetzt zum Beispiel im Unterschied zu einem Wochenplan vorstellen?
Ja, es ist schon so, wie Sie das beschrieben haben. Es ist wirklich so, dass wir in der Eingangsstufe, wo ja also im Regelfall Schülerinnen und Schüler dreier Schulzweige zusammensitzen in einer Unterrichtsstunde, Doppelstunde in Mathe, kriegen sie unterschiedliche Lernpakete des gleichen Themas auf unterschiedlichen Niveaus. Und klassischerweise war das ja früher so, dass der Schüler des Realschulniveaus dann auch immer nur das Realschulpaket bekommen hat, weil er nämlich in der Realschulklasse gesessen hat. Hier hat er die Möglichkeit, jetzt auch das höhere Anforderungsniveau zu bearbeiten, weil er vielleicht eine Teilleistungsstärke in Mathe hat, aber dafür vielleicht in Englisch nicht so stark ist.
Mhm.
Ja, also wir haben hier viel mehr Möglichkeiten, auf die individuellen Stärken und Schwächen der Schüler zu reagieren. Und dann haben wir ja auch noch Schüler mit Förderbedarf in den Klassen sitzen. Für die gibt es dann spezielle Arbeitspakete. Die müssen wir ja auch noch berücksichtigen. Aber auch hier gibt es ja Schüler mit Förderbedarf, mit durchaus Teilbegabung, ich nehme ruhig mal wieder Mathe in Mathe, und die können dann vielleicht das Paket der Hauptschulschüler bearbeiten.
Ja.
Also es bietet uns viele Möglichkeiten, auf die unterschiedlichen Voraussetzungen des einzelnen Schülers zu reagieren. Und das ist meiner Ansicht nach auch die Stärke. Trotzdem darf man diese Methodik, denke ich jetzt nach einigen Jahren, auch nicht zu einem Dogma erklären. Also man muss immer mal wieder die Methodik wechseln. Man muss sich ja auch vorstellen, wenn die Schüler in allen Langfächern permanent nur Arbeitspakete bekommen, dass das auch zu gewissen Ermüdungserscheinungen führt.
Ja.
Und das heißt, man muss auch hier die Methoden immer mal wieder wechseln. Man muss auch Instruktionsphasen haben. Das war auch so ein Missverständnis, was viele Lehrer bei uns anfangs hatten. Sie meinten immer, Mensch, wenn die nur diese Lernpakete bearbeiten, wo bleibe ich als Lehrer? Der Lehrer hat ja durchaus eine Bedeutung.
Ja.
Und entweder in Instruktionsphasen oder eben auch, und das ist die große Stärke, wenn einzelne Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten bei einzelnen Aufgaben haben, dass man gezielt helfen kann.
Ja, gibt es denn auch so Kleingruppen wahrscheinlich Arbeit, oder? Dass man mit einer kleinen Gruppe nochmal Dinge erklärt,
ganz
dass
klar,
man irgendwie sowas,
genau.
ne?
Ganz klar.
Okay. Die Lernpakete ermöglichen im Prinzip dann einfach dieses Selbstlernen im Unterricht. Ja, also im Gegensatz zu früher, wo man vielleicht vorne stand und Dinge erklärt hat, ist das einfach eine Phase des selbstständigen Lernens sozusagen.
Absolut. Ich hatte gerade eine Elternabendklasse 5, wo die Schüler ja jetzt in Mathe auch so lernen. Und es hat uns schon auch jetzt wieder, obwohl wir das jetzt das zweite Jahr schon machen, doch in Richtung Eltern erstmal wieder viel Aufklärungsarbeit gekostet, den Eltern klarzumachen, wie das Prinzip ist, was dahinter steht. Also weil die ja noch ganz anders schulisch sozialisiert sind. Und sie verstehen das dann meist nach einiger Zeit, aber am Anfang reagieren doch einige immer noch mit Unverständnis.
Ja, es erfordert ja ganz viel Kompetenzen auch von den Kindern, ne? Dass sie sich selber die Dinge irgendwie mit Hilfe des Lernpakets, wie weit das ausgestaltet ist, können Sie vielleicht auch noch mal kurz erklären. Also mit welchen Formen sind da Blätter, sind das Stapel, sind das Ordner, die man sich vorstellen kann. Aber es erfordert ja letztendlich ganz viel Selbstlernkompetenz, sagt man so schön, ne? Also dass man sich selber Dinge erarbeiten kann in seinem Tempo. Und auch wenn man Hilfe braucht, nachfragt in dem Fall dann oder sich Hilfe holt.
Genau, das ist auch ein Element des Systems, was wir da eben auch mit integriert haben. Also wir gucken gemeinsam immer auf die Woche zurück am Ende einer Woche und gucken uns zusammen mit einzelnen Schülern, nie mit allen, das schafft man gar nicht, aber mit einzelnen Schülern an. Was hat ganz gut geklappt, vielleicht auch in der Bewältigung einzelner Lernpakete und wo haben Sie vielleicht oder sind Sie noch nicht so strukturiert und organisiert, um die Lernpakete wirklich eigenständig zu bearbeiten? Und das ist ganz normal, dass Sie das am Anfang zu teilen zumindest noch nicht so selbstständig hinkriegen. Und da müssten wir am Anfang auch unsere hauptsächliche Konzentration darauf richten, Ihnen erstmal klarzumachen, wie das System funktioniert. Wir haben die Erfahrung jetzt gemacht, im 6. Jahrgang klappt das dann schon wesentlich besser, weil sie das Prinzip verstanden haben. Aber gerade durch Corona im letzten Schuljahr fehlte uns natürlich so dieses zweite Schulhalbjahr, um sie in diesen Strukturen so ein bisschen sicherer und fester zu machen. Das stimmt.
Dazu nochmal die Frage, sind das dann irgendwie aufbereitete Pakete, Ordner? Wie kann man sich das vorstellen? Also womit sitzt ein Schüler dann da? Oder gibt es auch vielleicht Materialien dazu? Oder wie sieht das aus?
Also im Augenblick ist es tatsächlich noch so, ich bleibe nochmal wieder beim Beispiel Mathe, dass es tatsächlich überwiegend verschriftlichte Dinge sind. Wir arbeiten aber zunehmend auch mit Erklärvideos, die entweder schon fertig vorbereitet vorliegen. Gerade in Mathe gibt es viele Dinge, die schon da sind einfach, im Netz, frei verfügbar. Ja. Und wir versuchen natürlich die Lehrkräfte auch zunehmend durch interne Mikrofortbildung dort praktisch in den Zustand zu versetzen, solche Erklärfilme selbst aufzunehmen. Also Erklärfilme sind eine Komponente, die das ergänzen und dann ganz einfach praktische Arbeiten mit Hilfsmaterialien, dass sie eben nicht nur da sitzen und schreiben müssen. Das ist eben ganz wichtig. Und da, wo es sich anbietet, durchaus auch produktionsorientiert arbeiten können. Also in der Regel haben die ja alle heute ein Handy in der Tasche und man kann dann auch immer mal versuchen, von einer Unterrichtseinheit, die erstmal immer noch theoretisch abstrakt ist für den Schüler, zu sagen, wofür kannst du denn das später brauchen? Und da sind wir bei dieser projektorientierten Ebene, dass man versucht, sie auch gleich in den Zustand zu versetzen, das anzuwenden auf irgendwas und daraus selbst einen Film zu drehen, ein Erklärvideo zu drehen. Da können wir sicher noch besser werden. Da sind viele Kollegen noch ein bisschen in der klassischen Denke. Aber ich glaube, da muss es hingehen.
Ja, klar. Also ich hatte da letztens irgendwie auch von der Schule, die ähnlich irgendwie arbeitet, gehört, dass dann einfach der Schüler irgendwie den Schulgarten, glaube ich, neu gestaltet hat und irgendwelche Dinge da ausgemessen hat, wie viel Zaun gebraucht wird, genau. Und das war die Aufgabenstellung, ne? Und dann hat er sich mit Hilfe der Lernpakete das Wissen selber erarbeitet, um das auszurechnen. Sehr spannend. Da gibt's, ich finde, das macht's ja erst greifbar, wenn man quasi eine Alltagssituation nimmt und dann guckt, wie komme ich jetzt da zu einer Lösung und wo finde ich das vielleicht?
Ja, und solange wir diesem Spagat ausgesetzt sind, immer noch Dinge, die uns die Lernplanvorgaben vorschreiben, auch bearbeiten zu müssen, kommen wir gar nicht umhin, nach diesen praxisorientierten Anwendungen zu suchen.
Ja.
Letztlich muss man sagen, kann man auch vieles auf den Prüfstand stellen, was wir dort im Unterricht behandeln müssen. Aber diese Freiheit haben wir so in der Form eben noch nicht, das eigenständig auswählen zu dürfen.
Ja. Ja, aber trotzdem ist Ihre Schule ja ein schönes Beispiel, wie man im Korsett des Bildungsplans oder Lehrplans sich schafft, seine Freiräume zu suchen, indem man zum Beispiel an den Methoden schraubt, ne, an denen man da Räume schafft, neue Wege geht. Jetzt habe ich noch ein Namen oder Thema im Kopf, das wir im Vorgespräch schon mal angesprochen hatten, das ich ganz interessant fände, dass wir darüber noch mal reden, und zwar, was Sie ja auch übernommen haben von dem Konzept der Schulen im Aufbruch, ist dieses Projekt Herausforderung. Vielleicht können Sie dazu noch was erzählen, weil ich das ganz besonders fand. Vielleicht wie einmal, warum die Schule das jetzt irgendwie macht und wie der Weg dahin war und wie das genau aussieht.
Genau, also auch das ist ja ein Konzept, was beispielhaft von der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum vorgelebt wurde. Das haben wir dort in der Praxis auch gesehen. Kollegen, die da waren, Kolleginnen, die da waren, waren sehr begeistert von dem, wie die das dort organisieren. Wir haben überlegt, lässt sich das bei uns nicht auch umsetzen.
Mhm.
Und es basiert erstmal auf die Idee, dass Schülerinnen und Schüler rauskommen müssen aus der Schule, um wirklich fürs Leben was zu lernen. Und das, was wir eben besprochen haben, diese Lernpakete, das ist ja alles noch sehr klassisch schulisch orientiert.
Ja.
Und die nächste Säule war eben zu sagen, diese Anlässe rauszukommen aus der Schule, im realen Leben zu lernen, Verantwortung zu nehmen oder auch seine eigenen Herausforderungen zu suchen. In diese Gelegenheit müssen wir diese Kinder überhaupt versetzen.
Mhm.
Und dieses Herausforderung, das kann man allerdings inhaltlich ganz unterschiedlich begreifen.
Mhm.
Das geht sehr vom einzelnen Schüler aus. Also wir haben jetzt versucht, das bei uns so umzusetzen, dass wir gesagt haben, okay, die ESBZ macht das, glaube ich, 3 Wochen. Im Schuljahr oder Schulhalbjahr inzwischen sogar, ich weiß es gar nicht, so weit können wir da noch nicht rangehen. Wir machen erstmal nur 2 Wochen und wichtig ist eher, die Eltern zu beruhigen, die Sorge haben, Mensch, mein Kind kommt jetzt 2 Wochen aus der Schule raus, A, verpasst es ja ganz viel und B, wer betreut denn eigentlich mein Kind? Und da ist ja ein Schlüsselmoment dieser Idee, dass das keine Lehrerinnen und Lehrer sind, die ihren Kinder betreuen, sondern dass es erwachsene Begleitpersonen sind.
Mhm.
Und da haben wir jetzt für uns erstmal den Weg gesucht, also sagen, wir müssen erwachsene Begleitpersonen möglichst mit einer gewissen pädagogischen Vorerfahrung finden. Und da sind wir jetzt eine Kooperation mit der Uni Hannover eingegangen, mit dem Bereich Sport dort, durch eine Kollegin, die da ebenfalls tätig ist. Und da haben wir versucht, mit Hilfe dieser Sportstudentinnen und Studenten ein Konzept zu entwickeln, wo diese eben unsere Schülergruppen 2 Wochen im Schuljahr begleiten auf dieser Herausforderung. Und jetzt habe ich ja inhaltlich noch nichts dazu gesagt.
Genau.
Im zweiten Halbjahr des 8. Schuljahres, also bei uns sollte die Herausforderung Anfang des 9. Schuljahres starten.
Mhm.
Sie wäre die Schuljahr eigentlich gestartet. Und im zweiten Halbjahr des 8. Schuljahres sollten sich die Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs überlegen, was ihre Herausforderung denn sein könnte.
Mhm.
Und wichtig ist dabei, ihnen erstmal deutlich zu machen, dass es um Dinge geht, bei denen sie an ihre eigenen Grenzen stoßen könnten, wo sie aber auch die Gelegenheit haben, so ein bisschen über sich hinauszuwachsen. Und das kann ja bei jedem ganz unterschiedlich sein. Und diese Beispiele der ESBZ machen das ja auch sehr deutlich. Da sind ja Schülergruppen mal 3 Wochen in Südengland unterwegs gewesen und mussten die Fahrt dorthin, ihren Aufenthalt in England und auch die Rückfahrt eigenständig organisieren und vorbereiten. Und dazu kommt noch da ein begrenzter Finanzrahmen. Ich glaube, damals waren das 150 Euro und sie mussten in diesem halben Schuljahr davor eben sehen, wie kann ich das mit 150 Euro überhaupt hinkriegen? Das heißt, der Lernprozess hat schon vorher begonnen, nämlich einfach mal zu gucken, was kostet eine Zugfahrt von A nach B und was kostet die Rückfahrt und komme ich da mit meinem Finanzrahmen hin? Ich muss ja mich auch noch ernähren die ganzen Wochen. Diesen Grundsatz wollten wir für uns auch übernehmen und das hat in der Vorbereitung, hätte es bestimmt gut geklappt, wenn jetzt Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Eine kleine Schwierigkeit kam noch dadurch dazu, dass dieses Konzept Herausforderung im Augenblick bei vielen Schulen implementiert wird. Aha. Und die reißen sich gerade ein wenig um diese erwachsenen Begleitpersonen, sodass wir im Nachhinein erfahren haben, dass auch noch andere Schulen bei der Sportuni nachgefragt haben.
Oh Gott.
Und dann war das gar nicht so schwierig, so leicht zu sagen, okay, jetzt kriegen wir nur eine begrenzte Anzahl von erwachsenen Begleitpersonen.
Die Studenten.
Ja, die wertvollen, also die kriegen inzwischen auch Credit Points dafür und das wird richtig abgerechnet, sodass die auch was davon haben. Es muss ja auch irgendwo eine Win-Win-Situation sein. Und das hat es ein bisschen schwierig gemacht, aber also insgesamt muss man sagen, bin ich ziemlich sicher, dass es gut vorbereitet gewesen wäre. Ich spreche deswegen im Konjunktiv, weil das ja durch Corona als alles nicht möglich war. Wir sind aber hoffnungsfroh, dass wir das jetzt im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres vielleicht noch umsetzen können, sodass wir Anfang des nächsten Schuljahres dann mit dem kommenden 9. Jahrgang, dem jetzigen 8. in dieses Herausforderungsprojekt starten können. Und das Interessante oder ein Merkmal ist ja, dass sie wirklich sehr selbstorganisierend dort tätig sein müssen, dass sie aber auch bewusst in Irrwege, dass man sie bewusst in Irrwege laufen lässt. Also und das bedarf eben auch einer guten Koordination mit den begleitenden Personen, weil das muss man auch aushalten können, wenn man weiß, da geht eine Schülergruppe jetzt zwei Tage in die falsche Richtung, dann darf ich nicht der Besserwisser sein, der sagen, hier hört mal zu, das haut so nicht hin. Ja, das ist also ein wichtiges Merkmal. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass wir gesagt haben, die sollen auch keine digitalen Hilfsmittel, also Handys dabei haben dürfen. Selbst das alleine ist ja schon eine Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler. Und auch für die Eltern übrigens, die dann ihr Kind nicht mehr jeden Tag anrufen können. Und wir hatten bereits im letzten Schuljahr vorbereitende Elternabende, wo man versucht hat, auch Ängste zu nehmen und aufzuklären. Und das Schöne war, dass man am Ende des Tages wirklich sagen konnte, dass die meisten Eltern verstanden haben, worum es geht. Und
schön,
bis auf wenige sehr überbesorgte vielleicht waren eigentlich alle damit einverstanden. Das hat uns auch etwas entlastet und hoffnungsfroh gestimmt.
Die sind dann ja in der 8., 14., 15., ne? Also jetzt so einen guten Teenager-Alter, wo man die auch schon mal alleine loslassen kann, sage ich mal. So rein rechtlich und so weiter, ne? Muss natürlich irgendwie da eine Begleitperson da sein. Was ich jetzt noch mal fragen würde, wäre tatsächlich noch mal vielleicht so ein paar Beispiele zu liefern. Also erstens, ist dann jeder Schüler alleine auf so einer Verantwortung oder müssen die sich in Zweier-, Dreiergruppen finden? Und zweitens, was könnten das sein? Also ist das immer eine Reise oder ist das eine Frage, die im Raum steht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also all das, was Sie gerade aufzählen, kann das sein. Das hängt jetzt auch sehr von den einzelnen Kindern ab. Also es gibt Kinder, die sagen, alleine wäre für mich überhaupt nichts. Ich muss mit 3, 4 anderen unterwegs sein oder mit 3 anderen zumindest. Und das bietet natürlich eine gewisse Sicherheit und auch dieses soziale Miteinander ist ja für viele Kinder ganz wichtig. Wir haben aber auch besondere Kinder, die sagen, die auch im normalen Schulalltag schon Schwierigkeiten haben, mit anderen auszukommen, die dann für sich sagen, ich suche meine Herausforderungen für mich alleine. Ich weiß von der ESBZ, dass es durchaus Herausforderungen auch gegeben hat. von Kindern, die gesagt haben, wir gründen jetzt eine Band und am Ende dieser 3 Wochen können wir ein Musikstück spielen. Wir üben jeden Tag dafür. Das klingt jetzt vielleicht im Verhältnis zu anderen Herausforderungen etwas komisch, aber ich weiß das nur von den Erfahrungen, die dort auch vorgestellt wurden. Das war durchaus sehr erfolgreich. Also die haben sich dann gegenseitig so gepusht, dass sie es wirklich hingekriegt haben, innerhalb von 3 Wochen so die ersten Musikstücke als gemeinsame Band auf die Bühne zu bringen.
Ja,
aber auch natürlich so klassische Sachen wie auf dem Fluss eine Paddeltour zu unternehmen oder klassisch ist auch immer dieses Erlebnis, irgendwelche Berge zu besteigen und dort oben dann anzukommen, das ist ja auch sehr bildhaft, dass man dann seine Herausforderung wirklich geschafft hat. Aber es können auch persönliche Herausforderungen sein. Also sehr eindrucksvoll fand ich einmal die Erzählung von einem Kind mit Förderbedarf, was immer von den Eltern zur Schule gebracht werden musste oder eben durch entsprechende Schülertaxis. Und was für sich die Herausforderung gesucht hat, eigenständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule zu fahren.
Ja,
und das
Wahnsinn.
War für dieses Kind eine ganz besondere Herausforderung. Und am Ende dieser 2 Wochen, also die Wegstrecken wurden dann immer länger, und am Ende der 2 Wochen hat es wirklich geschafft, eigenständig ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen. Also das fand ich sehr eindrucksvoll, diese Geschichte einfach mal zu hören.
Das ist toll, ja. Da muss man dann ja auch um Hilfe fragen vielleicht, wenn man irgendwie nicht so mobil ist oder so. Das ist cool. Ja, da kriegt man, glaube ich, eine richtige Gänsehaut, wenn man das
Absolut,
so
ja.
Ja, toll.
Leider können wir selbst noch nicht auf so viel Erfahrung zurückblicken, weil, wie gesagt, wir das noch nicht jetzt durch mehrere Durchgänge praktiziert haben.
Ja, dann drücken wir einfach die Daumen, dass das mit diesem Virus jetzt irgendwie bald mal irgendwie besser wird und dass man dann starten kann im nächsten Schuljahr, Frühjahr vielleicht, oder dass man Rahmen schafft, wo so eine Herausforderung vielleicht doch irgendwie möglich ist. Da bin ich gespannt.
Genau.
Ich werde da nochmal hören. Ich habe jetzt noch ein Thema im Kopf. Das war so dieses Projekt, was ich auch in dem Vorgespräch ganz spannend fand, das mit dieser Oase. Können wir da vielleicht nochmal reingehen, was das genau bedeutet oder wie man sich das vorstellen kann? Dazu muss man ja sagen, dass sie ein neues Schulgebäude bekommen haben oder dass das relativ neu gebaut ist.
Genau. Also wir haben 2016 tatsächlich ein neues Gebäude bekommen. Wir haben einen alten Gebäudeteil erhalten, der saniert wurde und in vielen Teilen umgebaut wurde. Und dadurch sind wir in eine vergleichsweise mit anderen Schulen sehr komfortable Raumsituation geraten. Das heißt, weg von diesen beengten Raumsituationen zu einer doch großzügigeren Raumsituation. Und wir hatten mehrere Lehrerzimmer bei uns an der Schule. Und die Praxis, die schafft dann ja auch immer so Realitäten. Ne? Also wir hatten uns so schön überlegt im Vorfeld, wir machen ein Lehrerzimmer immer an jeden Doppeljahrgang mit dran. Das haben wir auch so umgesetzt. Dann haben wir ein sogenanntes Kommunikationslehrerzimmer, wo die Kollegen sich dann alle treffen können. Und dann haben wir ein Lehrerzimmer für die Oberstufe.
Aha.
Und die Oberstufe ist bei uns in dem Altbau untergebracht. Das ist also ein gesondertes Gebäude. Und haben wir gedacht, da wäre es ja auch gut für die Lehrer, wenn die da auch ein angegliedertes Lehrerzimmer hätten. Und dann sah es aber in der Realität so aus, dass dieses Lehrerzimmer von den Lehrern überhaupt nicht genutzt wurde.
Mhm.
Die haben sich lieber in den anderen Lehrerzimmern oder in dem sogenannten Kommunikationslehrerzimmer getümmelt. Und da saßen immer nur 1, 2 Kollegen. So dass wir gesagt haben, Mensch, diesen Raum, den müssten wir eigentlich anders nutzen. Der ist A, sehr groß vergleichsweise und B, bietet er viele Möglichkeiten, wie man ihn gut umbauen könnte. Und zeitgleich mit dieser Raumsituation kam eine Idee auf, dass wir doch einen Raum einrichten würden, gern einrichten würden, in dem sich Schülerinnen und Schüler wirklich wohlfühlen. Und wohlfühlen im Sinne nicht von einem schön eingerichteten Klassenraum, sondern eben auch den Klassenraum zu verlassen, in einen Raum, wo in der Regel keine Lehrer sind, wo sie eigenständig hingehen können, zum Chillen, würden die Schüler wahrscheinlich sagen, zum Abhängen, zum Wohlfühlen.
Ja.
Und unsere Schulleiterin hatte dann die Idee, mit unserer Sozialpädagogin zusammen diese Oase einzurichten. Wir haben den Raum dann tatsächlich, ursprünglich war es ein Arbeitstitel, und wir haben ihn dann aber tatsächlich so gelassen, den Arbeitstitel, weil wir gesagt haben, Mensch, es ist wirklich eine Oase, es ist eine Wohlfühloase für die Schülerinnen und Schüler. Und mit sehr, sehr viel Engagement unserer Sozialpädagogin, auch viel Eigenarbeit, selbst ihrer Familie, haben wir diesen Raum über ein Erbe, was uns als Schule von einer verstorbenen Person zugedacht wurde, also mit finanziellen Mitteln, die von außen kamen, haben wir diesen Raum dann eingerichtet, teilweise mit Möbeln von IKEA, teilweise mit Spenden, mit Möbelspenden. Mhm. Es steht sogar ein Flügel jetzt in dem Raum.
Mhm.
Und also dieser Raum ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Er bietet viele Wohlfühlelemente, von einer Lümmelcouch über so einen Bistrotisch. Eine Malecke ist in diesem Raum. Also so ein abgegliederter Bereich, wo die Schüler hinkommen können. Also wie so ein kleines Malatelier.
Atelier.
Und ja, genau. Und dort eigenständig künstlerisch tätig sein können. Also es ist ein multifunktionaler Raum, der aber auch einige Regeln kennt. Zum Beispiel, dass man den Raum nicht mit Straßenschuhen betreten darf.
Mhm.
Dass man in diesem Raum nicht übermäßig laut sein darf oder wild spielen. Dafür haben wir andere Bereiche in der Schule.
Ja.
Aber wo man sich treffen kann, wo man nicht mit einer unendlich großen Menge von Personen verweilen kann, aber da hat unsere Sozialpädagogin einen guten Blick drauf. Und vor allen Dingen, wo man auch mal seine Sorgen und Nöte und Ängste mitteilen kann. Das ist auch ganz wichtig. Dort kommen Schülerinnen und Schüler auch hin, um mit einzelnen Personen aus dem Sozialpädagogenteam ihre persönlichen Sorgen zu besprechen.
Aha,
und
okay.
Das
klappt. Das heißt, der ist dann geblockt wahrscheinlich in der Zeit der Raum, also gebucht oder irgendwie so?
Entweder wird da erstmal mitgeteilt, dass man was auf dem Herzen hat, was man jetzt seinem Lehrer nicht unbedingt sagen möchte. Und dann macht man in der Regel natürlich spezielle Termine nochmal.
Mhm.
Das heißt, die Oase ist zwar einen großen Teil des Vormittags auch geöffnet, aber sie hat auch bestimmte Schließzeiten, wo die Sozialpädagogen eben die Zeit nutzen, um dort in der Oase auch einzelne Gespräche zu führen.
Ja,
mit Schülern oder auch mit deren Eltern.
Ja.
Und seit neuestem, das vielleicht noch an der Stelle, arbeitet die Oase auch mit sogenannten Life-Coaches.
Aha.
Das ist auch ein Begriff, den unsere Sozialpädagogin dort mitgeprägt hat. Das sind in der Regel ältere Personen aus dem Raum Pattensen. Manchmal sind es ehemalige Lehrkräfte oder andere Senioren, die dorthin kommen und sagen, ich möchte mich einfach nochmal als Hilfe zur Verfügung stellen.
Mhm.
Und wir haben ja durchaus auch eine etwas schwierigere Schülerklientel.
Mhm.
Und wir ordnen diese einzelnen schwierigeren Schülern diesen Life-Coaches zu. Und sie haben dann die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel nach der vierten Stunde, ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren auf den Unterricht. Ich merke gerade bei mir, wie es gerade total abgeht mit meinen Gefühlen. Ich möchte raus aus dem Unterricht. Kann ich nicht in die Oase gehen? Und das hat man in der Regel im Vorfeld dann auch gut mit dem Schüler schon besprochen oder auch mit den Eltern. Und dann hat der Schüler die Möglichkeit, in die Oase zu gehen, um da seinen Life-Coach zu sprechen.
Mhm.
Und dann hat man wirklich eine 1-zu-1-Betreuung für diese Kinder.
Mhm.
Und die reagieren in der Regel auf diese älteren Menschen auch sehr, sehr positiv.
Aha.
Und das ist wirklich eine tolle Sache, die jetzt seit, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder einem knappen Jahr schon angelaufen ist. Und es kommen immer mehr dazu, das ist das Tolle. Pensionierte Kolleginnen sind jetzt eingestiegen, unsere ehemalige Schulsekretärin, unser ehemaliger Hausmeister, die dort als Life-Coaches zur Verfügung stehen. Das ist einfach ein schönes Gefühl, A, diese ehemaligen Kollegen wiederzusehen und B, zu sehen, wie sie in Interaktion mit diesen Kindern treten. Und die können auch ihnen ganz anders gegenübertreten, als Lehrkräfte das könnten.
Sind die dann also ich muss mir das, stelle mir, versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Sind die denn dann immer ist dann immer einer dieser Live-Coaches da oder gibt es spezielle Termine, wo eine Live-Coaching-Session stattfindet? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ist es formal irgendwie ausgestaltet oder informell zufällig begegnend? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist schon dermaßen organisiert, dass die Erstbegegnung, die muss man organisieren zwischen dem jeweiligen Schüler und dem möglichen Life-Coach. Und dann sagt der Life-Coach, das ist aber dort auch veröffentlicht in der Oase, zu den und den Zeiten bin ich hier. Das können 2 oder 3 Tage in der Woche sein, 2 Stunden oder sowas in der Art. Und dann sind die auch vor Ort in der Oase. Und dort haben dann diese Kinder die Gelegenheit, auch den Unterricht zu verlassen. Das sind in der Regel Kinder mit emotional-sozialen Förderbedarf, um zu sagen, ich gehe dorthin und ich treffe jetzt meinen Life-Coach. Und ich mache jetzt nicht Geschichte in der Klasse, sondern mein Life-Coach erzählt mir vielleicht irgendwas zu geschichtlichen Inhalten. Und das ist wirklich ganz spannend. Ich habe in meiner eigenen Klasse auch einen Schüler, der fragte mich neulich, ob ich denn Griechisch könne. Also Altgriechisch. Und ich sage, ich habe das mal im Studium gehabt, aber so richtig können tue ich das nicht mehr. Ja, sein Life-Coach, der hätte ihm jetzt einiges auf Griechisch mal vorgelesen. Und sie hätten über Troja und die Ilias gesprochen und so. Also so Inhalte, die man jetzt im klassischen Geschichtsunterricht gar nicht mehr großartig behandelt. Ja. Das war ganz toll zu sehen. Also sehr, sehr bereichernd ist das.
Toll. Ja, ich denke, das ist auch für die andere Seite bereichernd, ne? Für die dann kommen und einfach irgendwie noch eine Aufgabe haben und was mitteilen können und Geschichte vielleicht so erzählen können, wie es die jungen Leute gar nicht mehr erleben können, ja, oder nur aus Büchern erfahren. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Toll.
Zumal noch dazu kommt, dass diese klassischen Familienstrukturen bei uns ja in der Form häufig gar nicht mehr existieren. Und auch dieses Zusammentreffen mit älteren Menschen, also so im Großelternalter, für die Kinder ja auch eine wirklich tolle Erfahrung dann nochmal ist.
Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, ich könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde lang zuhören, ganz gebannt. Weil das ganz toll ist, also was ihre Schule da macht und diese Formate, die es gibt. Und ich will jetzt noch nicht ganz am Ende, aber mich würde jetzt auch mal interessieren, wie haben Sie das geschafft, die Eltern da irgendwie einzubinden oder mitzunehmen auf diesem Weg der anderen Art von Schule oder welche Formate gibt es da, dass man die mit einholt und mitgehen lässt. Wie sieht das denn aus bei Ihnen?
Ja, wir haben versucht, von Anfang an sehr, sehr transparent mit den Eltern zu kommunizieren. Auch auf dem ganzen Schulentwicklungsweg bereits die Eltern mitzunehmen. Und wir haben auch den Eltern angeboten, sofern sie das beruflich einrichten können, an den Schulhospitationen teilzunehmen. Das heißt, die Eltern sind auch schon mit zu anderen Schulen gefahren und auch Oberstufenschüler haben wir damals mit an andere Schulen geschickt, um sich das anzugucken. Weil bei uns, also seitdem wir in diesem Veränderungsprozess sind, haben wir ganz klar gesagt, ein Element ist Partizipation. Und Partizipation eben über das Lehrerkollegium hinaus in Richtung Eltern und Schülerschaft. Und das war wirklich ein Punkt, der vorher nicht sehr intensiv bei uns beschritten wurde oder betrieben wurde. Und von daher haben wir gesagt, wir müssen die Eltern bei all diesen Schritten mit einbeziehen. Das heißt, auch die Berichte, die regelmäßigen Berichte vom Schulelternrat haben eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und ich denke, wir konnten vieles auch nur so umsetzen, weil ein Großteil der Elternschaft doch sehr gut immer im Bilde war, wo wir hinwollen, was unser Ziel ist. Oder bei dem, wo wir selbst noch nicht so klar gesehen haben, dann haben wir es aber auch so kommuniziert. Also wir haben gesagt, wir wissen nicht, ob das was für unsere Schule ist, aber wir würden es gerne ausprobieren. Ja. Und wir würden dann eben gucken, wenn es nicht ist, dann ist das auch eine Erkenntnis. Da muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir eine Elternschaft, die da in einer großen Mehrheit jedenfalls sehr aufgeschlossen dem gegenüber war. Ja.
Und die Schüler, also die Kleinen, die lernen das wahrscheinlich von Anfang an kennen. Und für die ist das ganz normal, wie jetzt für die Grundschulkinder das mit der Maske ganz normal ist und die schon vergessen, die zu Hause auszuziehen. Aber wie ist das bei den älteren Schülern? gewesen am Anfang? Gab es da irgendwie Umstellungsschwierigkeiten jetzt oder wie war das?
Das ist ja ganz, ganz lustig. Ich kann mich noch an eine Schülerversammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher erinnern. Und als wir das Konzept der Eingangsstufe vorgestellt haben, und wir hatten tatsächlich Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen, um denen das vorzustellen. Und das waren bezeichnenderweise die älteren Schülerinnen und Schüler, die also schon länger in diesem Schulsystem sozialisiert waren, die gesagt haben, sie könnten sich das ja gar nicht so richtig vorstellen. Die können im Gymnasialschüler, Realschüler und Hauptschüler in einer Klasse lernen. Ja. Und wie will man dem denn gerecht werden? Das ginge doch gar nicht. Und also es waren wirklich so diese eher diese klassischen Bedenken, die wir von Seiten einiger Lehrer schon kannten. Die kamen von Seiten dieser Schüler und das war spannend, weil die Jüngeren in der Regel viel, viel aufgeschlossener noch waren und diese Bedenken überhaupt nicht hatten. Und das fand ich schon so ein bisschen bezeichnend, aber ist ja auch nicht ganz unverständlich, wenn man weiß, wenn ich schon 10 Jahre in diesem System bin und das System so kennenlerne, ist das natürlich erstmal ein Systembruch und totaler Paradigmenwechsel. Ja. Das war schon interessant, aber ich glaube auch, dass die Älteren, die dann noch, die das auch so nicht mehr erlebt haben, dann bei uns an der Schule, dass die schon verstanden haben, dass uns dieser Partizipationsgedanke wichtig ist. Und ich glaube, das war wirklich entscheidend. Wir haben auch die Meinung dieser älteren Schüler hier ernst genommen und auch die Bedenken erstmal ernst genommen. Ja, das war schon ganz entscheidend,
Ja, vielleicht nehmen sie was mit für ihre eigene Zukunft dann oder für ihr Blick auf Schule, wenn sie raus sind. Ne, es kann ja auch sein, dass sie das irgendwie berührt oder verändert innerlich, wenn sie diesen Weg mitverfolgen. Ja, dazu auch noch die Frage, wie sieht es mit den Lehrkräften aus? Also jetzt glaube ich, nach 4, 5 Jahren hat die Schule schon ihren Ruf wahrscheinlich in der Umgebung und die meisten wissen wahrscheinlich auch schon über die neuen Unterrichts- und Lernkonzepte. Wie schaffen Sie das, neue Lehrkräfte, wenn Sie jetzt noch nicht Referendar waren, da mitzunehmen auf diesem Weg und da zu unterstützen, das mal auszuprobieren?
Ja, also wir sind Gott sei Dank werden in die Möglichkeit versetzt, schon zu entscheiden, weitestgehend, welche Kollegen zu uns kommen. Das ist erstmal ein großer Vorteil. Es gab ursprünglich vor vielen Jahren noch das System, dass das die Landesschulbehörde entschieden hat. Und das ist so ein Vorteil der eigenverantwortlichen Schule, dass wir jetzt größtenteils zumindest selbst darüber entscheiden können, wer zu uns kommt. Und trotzdem ist es so, dass in halbstündigen Vorstellungsgesprächen für uns natürlich es nicht immer ganz einfach ist zu beurteilen, ob der Kollege in unser System passt mit diesen vielen neuen Merkmalen. Deswegen ist es wirklich so wichtig, dass wir Kollegen längerfristig kennenlernen und im Idealfall sind es dann eben welche, die das Referendariat auch schon bei uns absolviert haben, weil wir dann auch sicher sein können, wenn die zu uns wollen, dann wissen sie auch, warum sie zu uns wollen. Ja. Aber wir haben natürlich auch tatsächlich Bewerbungen von außen, auch Versetzungen, Zuversetzungen zu uns. Und da muss man trotzdem in den Vorstellungsgesprächen schon sehr analytisch manchmal fragen, was bewegt dich denn jetzt wirklich dazu? Ist es vielleicht dann doch eher die Wohnortnähe? Oder geht es dann doch um Konzepte? Und eine schöne Frage in dem Zusammenhang ist immer die der persönlichen Haltung Schülerinnen und Schüler gegenüber. Also dieser Blick auf Kinder und Jugendliche. Ein bisschen unabhängig von diesem leistungsbezogenen Blick. Diese Frage verblüfft häufig viele Kollegen, weil sie damit erstmal gar nicht, also die sind didaktisch toll vorbereitet, stellen sich auf fachliche Fragen ein und all sowas. Aber die Frage, welchen Blick habt ihr eigentlich auf Kinder? Den finden die häufig sehr überraschend. Und das ist, also wir haben uns tatsächlich so ein paar Fragen überlegt, anhand derer wir glauben, mehr oder minder gut beurteilen zu können, ob die Kollegen zu uns passen. Und die Entscheidungen in den letzten Schuljahren waren wirklich gute Entscheidungen. Wir hatten auch schon Jahre vorher, wo wir Kollegen eingestellt haben, wo es dann im Nachhinein sich gezeigt hat, dass es nicht gut übereinander passt. Aber in letzter Zeit gelingt uns das zunehmend besser, weil auch wir da bessere Routinen entwickelt haben. Und wie gesagt, wir viele Kollegen aus dem eigenen Haus dann sozusagen weiter verpflichten. Das ist auch ein Vorteil.
Ja. Ja, na dann drücke ich mal die Daumen, dass das in den nächsten Jahren auch noch Lehrermangel und so weiter, ne, dass sich da ganz viele finden und einfach sagen, ja, die Schule ist so toll, die KGS Pattensen, da will ich jetzt unbedingt hin.
Es ist ja nicht immer ganz so einfach, weil das auch für die Lehrer eine gewisse Neuorientierung häufig bedeutet, weg mit alten Konzepten, die sie gerade im Referendariat gelernt haben. Und da ist auch nicht jeder sofort bereit zu, was ich sogar verstehen kann. Ja? Umgang mit Neuerungen und so, jetzt haben sie gerade erst eine Orientierung bekommen, jetzt sollen sie die schon wieder über Bord werfen. Das ist nicht für jeden was. Und vor dem Hintergrund kann ich das durchaus verstehen.
Aber die Möglichkeit zu gestalten ist ja an Ihrer Schule auf jeden Fall vorhanden. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage, die ich habe, nämlich, welchen Tipp haben Sie vielleicht für andere Lehrkräfte, die vielleicht ähnlich fühlen und in der Sauna das Buch von Margret Rasfeld lesen und die vielleicht aber kein Schulleiter oder keine Schulleiterin sind, von innen heraus Schule zu verändern? Das klingt jetzt immer so groß und wegweisend, aber welche Schritte kann man vielleicht gehen, um einfach mal anzufangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Margret hat uns ja damals nach diesem Seminar diese Mutkarte gegeben. Das werde ich nicht vergessen, die habe ich auch immer noch. Die gibt sie immer gerne aus. Und ich glaube tatsächlich, dass Mut erstmal eine Grundvoraussetzung ist für Schulveränderungsprozesse, weil das haben wir ja im Verlauf des Gesprächs schon an vielen Stellen auch nochmal rausgearbeitet, es unheimlich viel mit Widerständen auch zu tun hat. Ja. Und wenn man ein bequemes Leben haben will, dann sind natürlich Schulveränderungsprozesse nichts. Wenn man aber wirklich gestalten möchte, wenn man Spaß hat, Veränderungsprozesse einzuleiten, daran mitzuwirken, kreativ zu sein, dann lohnt sich das und dann ist Mut eine Grundvoraussetzung und dennoch bedarf es ein bisschen mehr. Man braucht auch Verbündete und wenn man da ein Alleinkämpfer ist an seiner Schule, dann kann ich eigentlich nur dazu raten, die Schule zu wechseln.
Okay.
Weil da wird man in der Regel nicht glücklich werden an der Schule. Wenn man aber schon einige Verbündete hat an der Schule, dann ist es durchaus lohnenswert, mit dieser Gruppe sich an die Schulleitung zu richten oder zu fragen, ob man bestimmte Dinge einfach mal ausprobieren dürfte. Als Pilotprojekt. Einfach mal, um zu gucken, wie das läuft, ob das nicht lohnenswert wäre für die Zukunft, das auch weiter so zu machen. Und wenn man eine Schulleitung hat, die dem zumindest nicht hinderlich im Weg steht, dann könnten sich daraus durchaus auch größere Initiativen entwickeln. Generell würde ich aber sagen, es gibt durchaus, denke ich, noch viele Schulleitungen, die dem nicht so positiv gegenüberstehen. Und von daher ist es dann schwierig, gegen eine Schulleitung, die eher ein konservatives System in der bisherigen Form bewahren möchte, würde ich da sagen, das ist extrem schwierig.
Also irgendeinen Funken braucht man, glaube ich, um jemanden anzuzünden, ne? Und wenn man ihnen dann nur Material an die Hand gibt oder vielleicht eben das Buch oder ein Video oder ein Vortrag, den man irgendwo mal gehört hat oder ne, so eine Podcast-Folge wie diese jetzt, die man einfach mal vorspielt und erzählt, ja, da gibt's auch so eine Schule. Ja, aber interessant, finde ich gut. Also das mit dem Verbündete suchen, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich, weil ja alles gar nicht auch alleine zu bewältigen geht und viele, viele Sichtweisen ja oft auch irgendwie gerade so einen Mehrwert erbringen, wenn andere dann nochmal drauf gucken und denken, ah ja, das könnte für uns passen oder das müssen wir adaptieren oder irgendwie in der Form.
Ja. Absolut, ja. Und ich muss sagen, unterm Strich sind es, glaube ich, dann wirklich authentische Begegnungen, die diesen Funken eher ausmachen als Bücher. In dem Fall war es zwar das Buch, aber hätten wir dann im Anschluss nicht Margret selbst getroffen, die durch ihre Begeisterungsfähigkeit uns dann nochmal diesen Funken übertragen hat, dann weiß ich gar nicht, ob wir über diese Buchebene hinausgegangen wären. Ja. Also es sind dann wirklich die Realbegegnungen, die da den Unterschied ausmachen, denke ich.
Ja, das war ein ganz tolles Schlusswort. Begegnungen schaffen. Super, super toll. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für dieses inspirierende Gespräch. Das war wirklich toll. Ich habe auch für mich sehr viel mitgenommen und mal wieder was über andere Schulformate und Schularten kennengelernt. Ja, ich danke an dieser Stelle einfach für das Gespräch. Ich danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben und kann eigentlich nur sagen, toi, toi, toi und alles Gute für alle weiteren Schritte und den weiteren Weg dieser Schule und noch ganz viele Kinder natürlich, die da hingehen wollen.
Genau, vielen Dank dafür. Ja.
Danke, bis dann.